Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer Solo-Folge von mir. Das heißt, ich möchte euch heute in dieser Folge ein paar Tipps zum Thema Zwangsversteigerung geben. Ich möchte euch ein bisschen darüber aufklären, wie der Ablauf ist, was man so als Voraussetzungen mitbringen muss und wie man heutzutage in Zwangsversteigerungen noch tolle Schnäppchen finden kann. Darum soll es heute gehen und deswegen geht's jetzt direkt los. Ja, das Thema Zwangsversteigerung ist in den letzten Jahren eigentlich immer interessant gewesen, weil viele Leute gesagt haben, dass es dort einige Schnäppchen zu holen gibt. Und dann kam so ein Zeitpunkt, wo es so war, dass die Zwangsversteigerungen tatsächlich überlaufen gewesen sind von neuen Investoren, die auf der Suche nach der passenden Immobilie und dem Schnäppchen gewesen sind und sich dort ja im Prinzip zu Mondpreisen hochgeboten haben gegenseitig, sodass man eine ganze Zeit lang auch in den Zwangsversteigerungen nicht mehr wirklich nach Schnäppchen schauen konnte, sondern dass man dort beobachten konnte, wie die Leute dort auch Preise bezahlt haben, die eigentlich meiner Meinung nach gar nicht mehr so marktkonform gewesen sind. Aber aktuell und auch zu jeder Zeit eigentlich gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit, immer noch Schnäppchen zu finden. Aber es ist wie überall am Markt, man muss halt die Objekte ausfiltern und darf nicht blind einfach irgendein Objekt kaufen. Ich möchte euch jetzt erstmal so ein paar Informationen geben, wo man überhaupt die passenden Objekte findet. Also wie komme ich überhaupt an Informationen dran, welches Objekt gerade in der Zwangsversteigerung ist. Und dann soll es darum gehen, wie man sich optimal auf so einen Termin vorbereitet. In der Regel ist es so, dass die Zwangsversteigerungen öffentlich bekannt gegeben werden müssen von der Justiz eines jeweiligen Bundeslandes. Also das heißt, in der Regel machen das die Amtsgerichte. Man kann also, wie man das noch so kennt von früher auch, heute einfach in ein Amtsgericht reingehen und sich dort die aktuellen Gutachten der zu versteigernden Objekte direkt vor Ort live anschauen und dort also im Prinzip dann erfahren, welche Objekte wann versteigert werden. Aber zum Glück ist auch der Bereich mittlerweile schon ziemlich digital aufgestellt. Also es gibt da eine Vielzahl von Anbietern online auch schon, die einem eine Auskunft darüber geben, welche Objekte versteigert werden. Eins dieser Portale ist zum Beispiel zvg-portal.de. Da kann man sich die einzelnen Amtsgerichte raussuchen und dort dann entsprechend sortieren, welche Objekte in der nächsten Zeit in die Zwangsversteigerung gehen. Der Vorteil dabei ist, dass öffentlich bekannt gegeben werden muss, um welches Objekt es sich handelt, und es wird auch dort öffentlich bekannt gegeben, dass man eine Einsicht in das Gutachten haben kann. Und da ist auch für mich schon einer der großen Vorteile einer Zwangsversteigerung, denn anders als bei einer Immobilie, die man bei Immobilien-Scout oder sowas findet, hat man hier tatsächlich ein richtiges Gutachten, was von einem Sachverständigen erstellt werden muss, was man einsehen kann. Und hat dort natürlich in der Regel auch mehr Informationen zum aktuellen Zustand der Immobilie, als wenn man das Ganze auf einem Online-Portal sieht. In der Regel ist es ja so, dass wenn man eine Immobilie verkauft, jetzt nicht direkt bei Immobilien-Scout ein Foto reinstellt, mit welchen Mankos man bei der Immobilie rechnen muss, sondern man versucht ja möglichst gut, die Objekte immer darzustellen. Und das ist bei so einem Gutachten natürlich etwas anders. Das heißt, da wird sehr sachlich das Objekt unter die Lupe genommen. Da werden also auch echte Schäden aufgenommen, beispielsweise Putzschäden oder sowas, die man draußen an der Fassade sieht. Und das Schöne ist, diese Schäden werden auch direkt mit einer Sanierungssumme betitelt. Also das heißt, in der Wertermittlung der Immobilie steht dann drin, welchen Wert das Objekt haben sollte, und dann werden die entsprechenden Schäden dort auch in Abzug gebracht. Je nachdem, welcher Grund zur Zwangsversteigerung geführt hat, ist es auch so, dass der Gutachter Zugang zum Haus bekommen kann. Also das heißt, dass der Gutachter dann auch von innen das Haus unter die Lupe nehmen kann. Manchmal ist es halt so, dass zum Beispiel, wenn das Objekt noch vermietet ist, dass der Mieter den Gutachter dann nicht reinlässt oder sowas. Das heißt also, der Gutachter ist immer so ein bisschen darauf angewiesen, welche Ausgangssituation man im Versteigerungstermin hat und ob er dort Zugang zu dem Haus bekommt. Aber diese ganzen Informationen findet man zum Beispiel alle im Gutachten dann selbst drin. Da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, also nämlich, warum geht so ein Objekt überhaupt in die Zwangsversteigerung? Da gibt es verschiedenste Gründe. Das muss nicht immer unbedingt nur der Fall sein, weil der aktuelle Eigentümer die Bank nicht mehr bedient hat, sondern man kann auch eine Versteigerung einberufen, wenn man sich zum Beispiel uneinig ist unter zwei Eigentümern oder es vielleicht Erbstreitigkeiten oder sowas gibt. Also gibt es verschiedenste Szenarien und diese Szenarien sind auch hinterher im Versteigerungstermin dann natürlich interessant, weil je nach Situation ist halt die Sache, also stellt euch mal vor, ihr habt jetzt jahrelang an einem Kredit abbezahlt, um euch den Traum vom Eigenheim zu erfüllen und irgendetwas führt dazu, dass ihr nicht mehr in der Lage seid, diese Immobilie weiterhin zu bezahlen und jetzt kommt auf einmal der Hammer und ihr müsst das Objekt in der Zwangsversteigerung verkaufen und ihr bekommt also mit, wie euer Eigentum da gerade verschachert wird. Da ist es halt schon so, dass manche Leute sehr emotional werden. Vielleicht kennt der eine oder andere die Maslow'sche Bedürfnispyramide und das Dach über dem Kopf ist ja da eins der größten Güter, was man als Mensch irgendwie so haben kann. Das heißt also, die Leute werden in der Regel dann natürlich auch emotional und manchmal kann man halt nicht absehen, was passiert dann nach so einem Zwangsversteigerungstermin. Also ist es dann so, dass der aktuelle Eigentümer das Objekt einfach klammheimlich räumt und den Schlüssel stecken lässt und das Objekt einfach verlässt? Oder kann es vielleicht auch passieren, dass der aktuelle Eigentümer nochmal mit einem großen Hammer durchs Haus rennt und alles kaputt macht, weil er dem neuen Ersteigerer der Immobilie das nicht gönnt, dass der jetzt so günstig das Objekt ersteigert hat? Das sind natürlich Risiken, die man wissen sollte, die entstehen können bei so einer Zwangsversteigerung, weil einfach Emotionen mit im Spiel sind. Wenn man eine Immobilie am normalen Markt erwirbt, dann hat man ja in der Regel Käufer und Verkäufer gemeinsam zusammengebracht beim Notar. Das heißt, die gucken sich in die Augen, die wissen ganz genau, worum es jetzt hier geht, wann der wirtschaftliche Übergang ist, welcher Kaufpreis fließt und. Und in so einer Zwangsversteigerung ist das halt alles etwas mit Pflichten verbunden und man muss sich dem Preis fügen, der dann da bei der Versteigerung erzielt wird. Und wie gesagt, da können halt schon Emotionen einmal hochkochen und so, dass der alte Eigentümer da vielleicht dann auch nicht mehr ganz so toll mit dem Objekt umgeht und einem dann im Prinzip so eine Blackbox hinterlässt. Ne? Das muss man sich halt bei der Preiskalkulation im Vorfeld immer bewusst sein, dass man im Prinzip hier eine schwarze Kiste kauft, wo man zwar die groben Eckdaten alle kennt, aber man weiß dann am Ende nicht, wie leicht wird es in die Immobilie reinzukommen. Ist das Objekt vielleicht noch vermüllt? Ist das Objekt eventuell auch beschädigt dann nach der Versteigerung noch oder kann man einfach so reingehen? Ich kann euch da mal ein paar Erfahrungswerte geben von Versteigerungsterminen, an denen ich teilgenommen habe. Da habe ich die unterschiedlichsten Szenarien erlebt. Also ich sag mal von dem normalen Ablauf, dass da einfach versteigert worden ist, ohne dass da irgendwie großartig was passiert ist, bis hin zu einer Schlägerei, die ich in einem Gerichtssaal mitbekommen habe. Da ging es irgendwie darum, dass die Mutter und Sohn das Haus räumen mussten und der Sohn dann aggressiv einem Bieter gegenüber geworden ist und die beiden sich dann nach einem Wortgefecht dann auch mit Fäusten gegenseitig geschlagen haben. Also es war schon ziemlich aufregend, aber daran sieht man halt, was Emotionen in solchen Menschen dann an der Stelle auch auslösen können. Und das muss man sich halt wirklich bewusst machen, bevor man in so einen Versteigerungstermin geht. So, jetzt geht es im Prinzip darum, mal angenommen, wir haben jetzt das passende Objekt in einem Portal gefunden und sagen, da haben wir Interesse dran. Wie läuft das Ganze dann ab und was muss ich tun, um bei so einer Zwangsversteigerung mitwirken zu können? Also erstmal zu den rechtlichen Voraussetzungen. Es ist grundsätzlich so, dass jeder mitsteigern kann, wenn man entweder einen Scheck der Bank dabei hat, der in Höhe von 10% des aktuellen Verkehrswerts ausgestellt ist. Also beispielsweise, wenn die Immobilie 100.000 Euro Wert hat, muss der Scheck über 10.000 Euro lauten. Das ist die Variante 1. Oder man überweist ein paar Tage vor dem Versteigerungstermin diese 10%ige Leistung auf das Konto der Gerichtskasse. In der Praxis gibt es beide Varianten. Ich sag mal, wenn man öfter zu einer Zwangsversteigerung geht, dann empfiehlt es sich eigentlich, den zweiten Weg zu wählen, weil wenn ich mit meiner Hausbank spreche und dort sage, hey, ich möchte gerne einen Scheck haben über die und die Summe, dann ist es so, dass man für die Ausstellung dieses Schecks auf jeden Fall nochmal eine Gebühr bezahlen muss. Also da sind Kosten mit verbunden und wenn man die Möglichkeit hat, diese Sicherheitsleistung einfach auf die Konten Konten der Gerichtskasse zu überweisen, dann ist das in der Regel nicht mit weiteren Kosten verbunden. Und nach dem Versteigerungstermin ist es auch so, dass die Gerichte recht schnell das Geld wieder zurücküberweisen. Also in der Regel innerhalb von einer Woche hat man das Geld wieder auf seinem Konto und kann dann damit weiterarbeiten. Also wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich immer die Variante 2 empfehlen, weil das einfach der einfachere und unkompliziertere Weg ist. In einem Versteigerungstermin, wo ich selber auch ein gutes Schnäppchen machen konnte, bin ich mal gewesen, war zum Glück mit einem einzigen Konkurrenten dort vor Ort, der die Sicherheitsleistungen in Barvermögen dabei hatte. Und das hat dazu geführt, dass er bei dieser Versteigerung nicht mitmachen konnte. Das heißt also, ich war dann der Einzige, der im Vorfeld Geld auf die Gerichtskasse überwiesen hatte oder an die Gerichtskasse überwiesen hatte und durfte dann also offiziell mitbieten. Und der andere Interessent hat dann noch versucht, innerhalb dieser halben Stunde, wo die Versteigerung gelaufen ist, mit seiner Bank zu telefonieren, um noch möglichst schnell einen Check zu bekommen. Das hat dann zum Glück nicht geklappt, sodass ich also wirklich der Einzige war, der mitbieten durfte. Und dadurch ist auf jeden Fall ein gutes Schnäppchen entstanden, was ich da verhandeln konnte. Kurze Info in eigener Sache. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der passenden Immobilie seid, dann meldet euch unbedingt in unseren kostenlosen Immo-Club an. Dort werdet ihr einen Strategieberater zu eurer Seite gestellt bekommen, der mit euch gemeinsam die Suchfunktion in den Portalen aktiviert. Das heißt, ihr bekommt aus 48 Online-Portalen immer die passenden Objekte zu eurer Suche zugeschickt und erhaltet damit natürlich viel schneller die Möglichkeit, das passende Objekt zu finden. Der Strategieberater wird euch auch dabei unterstützen, die Besichtigungstermine optimal vorzubereiten und euch mit entsprechenden Finanzierungszertifikaten auszustatten. Er unterstützt euch bei der Versicherungsanalyse, kann euch die passenden Handwerker für eure Modernisierungen vermitteln und noch einiges mehr. Falls ihr euer Objekt selbst vermarkten wollt, auch dabei können wir euch unterstützen, meldet euch einfach mal bei uns im Immo-Club an. Den Link zum Immo-Club findet ihr hier unten in den Shownotes des Podcasts oder auf unserer Homepage einfach meinrg.de und dann im Bereich Immobilienclub. So, jetzt ist es halt so, dass man auf der einen Seite die Sicherheitsleistung hat, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn ich jetzt in so einem Zwangsversteigerungstermin die Immobilie ersteigere, dann auch die Verpflichtung hat, den Kaufpreis der Immobilie zu bezahlen. Das heißt also, da gibt es jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten. Im Idealfall hat man natürlich das Geld, was ich da bereit bin, für die Immobilie zu bezahlen, in irgendeiner Art und Weise verfügbar. Also im Idealfall auf dem Konto, aber im Zweifelsfall habe ich im Vorfeld mit einer Bank gesprochen und habe mir dort meinen finanziellen Rahmen abstecken lassen. Das ist in der Regel häufigere Fall, also dass man das Objekt nicht aus Eigenkapitalmitteln bezahlt, sondern dass man dann mit einer Bank im Vorfeld gesprochen hat. Und da ist halt jetzt interessant, wie dort der Ablauf ist. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt jemand bin, der gerne zu Zwangsversteigerungen geht und ich meinem Bankberater jetzt 10 Objekte schicke und sage, hier, sag mir mal, wie viel Geld darf ich denn maximal bieten, dann wird dieser Bankberater spätestens nach dem zweiten Objekt wahrscheinlich nicht mehr so großes Interesse daran haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Weil was man jetzt aus Sicht der Bank nicht vergessen darf, ist, dass hier die Bank, wie bei jeder anderen Baufinanzierung auch, eine normale Kreditprüfung durchführen muss. Also man stellt sich das immer so leicht vor, so nach dem Motto, man gibt das Gutachten jetzt bei dem Bankberater ab, der kennt ja meine Bonität und dann soll er doch mal Ja oder Nein sagen. Ganz so leicht funktioniert das an der Stelle tatsächlich nicht, weil die Bank muss auch hier eine Bewertung der Immobilie vornehmen, es muss eine Bewertung der Bonität des Kunden vorgenommen werden. Also im Prinzip der ganz normale Ablauf, wie es auch bei jeder anderen Baufinanzierung der Fall wäre. Das heißt, da ist eine ganze Menge Arbeit mit verbunden. Und deshalb ist der Punkt an der Stelle der, dass man hier schon genau überlegen sollte, an welchem Objekt man wirklich ernsthaftes Interesse hat und dann im Prinzip mit seiner Bank darüber sprechen und sagen, hier, ich bin bereit, für dieses Objekt maximal Summe X zu bieten. Wie sieht's aus? Würdet ihr das Vorhaben an der Stelle begleiten? Also als freier Finanzdienstleister, so wie wir es halt sind, haben wir ja nicht die Möglichkeit, die Kreditentscheidung hier bei uns im Hause selber zu treffen, sondern wir sind ja hier darauf angewiesen, mit Bankpartnern auch wieder darüber zu sprechen. Und wir machen es an der Stelle immer so, dass wir dem Kunden im Vorfeld sagen, es gibt hier einen Bereich von bis, kaufpreistechnisch, wo es sehr, sehr realistisch ist, dass wir die Finanzierung hinbekommen. Aber das ist natürlich keine finale Kreditzusage. Und diese finale Kreditzusage wird man aber in der Regel auch nicht von seiner Hausbank einfach so bekommen, es sei denn, man hat da wirklich gute Verbindungen hin und der Bankberater gibt einem da eine verbindliche Zusage im Vorfeld. Wie gesagt, aber damit wäre auch eine konkrete Immobilienprüfung verbunden und deshalb ist das wahrscheinlich nicht so häufig der Fall. Also, konkreter Ablauf. Ich habe Interesse an einem Objekt. Dann überlege ich mir im Vorfeld, was bin ich maximal bereit für diese Immobilie zu bezahlen? Und darin enthalten sollten natürlich auch Risikokosten für mich sein. Also ne, im schlimmsten Fall hat er das ganze Badezimmer mit dem Vorschlaghammer kaputt gehauen oder weitere Beschädigungen am Objekt durchgeführt. Diese ganzen Dinge sollte man im Vorfeld mit in seine Kalkulation berücksichtigen. Dann gehe ich mit diesem Wunschpreis auf meinen Finanzierungsberater zu. Bei uns zum Beispiel einfach einen Online-Termin buchen und dann rechnen wir diese Immobilie einmal mit dem potenziellen Kaufpreis dann durch. Und dann können wir euch sagen, ob es realistisch ist, die Immobilie zu diesem Preis zu kaufen oder eher nicht. Und erst wenn man da wirklich Sicherheit für sich gewonnen hat, dass man sagt, okay, zu dem Preis ist es realistisch, dass wir die Immobilie finanziert bekommen, erst dann sollte man tatsächlich in die Zwangsversteigerung reingehen, weil wenn man den Zuschlag in der Zwangsversteigerung bekommt, dann ist man auch wirklich dazu verpflichtet, das Objekt abzunehmen. Und wenn man das nicht kann, dann kostet es eine ganze Menge Geld und das wäre ja nicht schlau, dieses Geld im Prinzip zu verschwenden. Also, im Versteigerungstermin habe ich jetzt also entweder meine 10% Sicherungsleistung vorher auf das Konto der Gerichtskasse überwiesen oder habe meinen Gutschein, meinen Scheck von der Bank mitgebracht und lege den dann vor. Muss ich meinen Personalausweis noch vorlegen oder wenn man mit einer GmbH dort mitsteigern möchte, dann den entsprechenden Handelsregisterauszug, dass man berechtigt ist, für die GmbH Immobiliengeschäfte zu machen. Das muss man einmal vorne bei dem Rechtspfleger abgeben. Der prüft das einmal und sagt dann, deine Gebote sind zugelassen und an der Stelle kann man dann mitbieten. Das Ganze läuft dann tatsächlich nicht ganz so ab, wie es bei eBay der Fall ist, 3, 2, 1 und dann fällt der Hammer, sondern man hat eine vorgegebene Zeit, die in der Regel eine halbe Stunde beträgt und innerhalb dieser halben Stunde darf jeder sein Gebot abgeben. Jetzt ist die erste Frage dann immer, ja und dann kann ich für 1 Euro eine Immobilie ersteigern? Ganz so leicht ist es an der Stelle leider nicht, denn es ist so, dass es da auch nochmal 2 Wertgrenzen gibt. Also das heißt, vom Ablauf her, wenn man jetzt so einen Zeitstrahl nimmt, dann beruft das Amtsgericht den ersten Versteigerungstermin ein dieser Immobilie. Und im ersten Versteigerungstermin gibt es die sogenannte 7/10-Grenze, also 70%. Das heißt, im ersten Termin ist es so, dass wenn nicht mindestens 70% des Verkehrswerts geboten werden, dann kein Zuschlag gewährt wird. Also das heißt, dann wird an der Stelle nicht das Objekt verkauft werden. Wenn diese 70% im ersten Termin nicht mindestens geboten werden, dann gibt es einen zweiten Termin. Dort ist dann diese 7/10-Grenze runtergesetzt und dann gilt die 5/10-Grenze. Also dann brauchen wir nur noch die Hälfte des Verkehrswerts mindestens als Preis bieten. Dann könnte man den Zuschlag bekommen. Und wenn auch hier kein Gebot abgegeben werden sollte, dann gibt es tatsächlich den dritten Versteigerungstermin, zu dem dann jeder Preis im Prinzip zugelassen ist. Jetzt die Frage, wer lässt denn das Ganze zu und wer lässt es nicht zu? Es ist ja in der Regel so, dass es irgendeinen Gläubiger, also jemand, der noch Geld bekommt von demjenigen, dem das Objekt gehört, gibt. Und dieser Gläubiger ist in der Regel auch zumindest ein Vertreter des Gläubigers in diesem Zwangsversteigerungstermin anwesend. Das heißt, vorne vor Kopf sitzt in der Regel der Rechtspfleger, das ist derjenige, der die Versteigerung leitet. Dann sitzt manchmal der Eigentümer selbst auch noch mit im Raum und auf der anderen Seite gegenüber sitzt dann ein Vertreter der Gläubiger, Bank oder Versicherungsgesellschaft oder Stadt oder wer auch immer da die Versteigerung anberaumt hat, der sitzt dann auf der anderen Seite und der stimmt sich immer mit dem Rechtspfleger ab, ob er das Gebot zulässt, also ob er mit dem Preis einverstanden ist oder ob er das Gebot zurückweist. Jetzt nochmal zu meinem Fall. Dort war es so, dass die 7/10-Grenze noch nicht erreicht war. Also das heißt, ich hätte mindestens 70% des Verkehrswerts bieten müssen und bin dann auf den Gläubiger zugegangen, bin einmal mit denen vor die Tür gegangen, das darf man. Also man darf den Gläubigervertreter ansprechen und auch fragen, ob man mal kurz vor dem Gerichtssaal, also damit die anderen Bieter das nicht mitbekommen, was man da bespricht, dass man dann einmal kurz den Raum verlässt. Die Versteigerung läuft in der Zeit aber weiter, das ist wichtig zu wissen. Also die anderen Bieter können natürlich in der Zeit weiter im Raum Gebote abgeben. Ich habe dann draußen mit der Gläubigerbank verhandelt und habe im Prinzip gefragt, habe gesagt, dass ich Interesse habe, das Objekt zu kaufen, aber natürlich nicht zu dem vorgegebenen Verkehrswert, sondern dass ich da weniger verbieten möchte. Und dann hat man im Prinzip miteinander verhandelt und herausgefunden, zu welchem Preis denn jetzt der Gläubiger das Gebot annehmen würde. Und dann sind wir uns dort handelseinig geworden. Dann sind wir wieder zurück in den Raum gegangen. Ich habe das Gebot abgegeben. Der Gläubiger hat dem Gebot zugestimmt und dann ist der Zuschlag erteilt worden, sodass ich das Objekt an der Stelle dann ersteigern konnte. Das ist in der Regel auch der normale Ablauf, den man da vornehmen kann. Man darf natürlich auch mit dem aktuellen Eigentümer vor die Tür gehen, kann da auch gerne nochmal Dinge mit dem aktuellen Eigentümer abklären. An der Stelle sei aber definitiv gesagt, das ist immer situationsabhängig und kommt natürlich darauf an, man darf nicht vergessen, das sind alles Menschen, die dort sind, die Emotionen in sich tragen und je nachdem, entweder macht es Sinn, da zu sprechen und manchmal macht es halt keinen Sinn. Das muss man wirklich situationsabhängig dann für sich entscheiden. So, wenn dann der Zuschlag erteilt worden ist, dann ist es so, dass ich auch schon öfter gehört habe, ja cool, da brauche ich ja gar keine Grunderwerbsteuer bezahlen. Das ist leider nicht der Fall. Also ist es so, dass man ja schon 10% überwiesen hat, als Beispiel, auf das Konto der Gerichtskasse. Das wird dann mit dem offenen Kaufpreis verrechnet und die Restsumme wird einem dann in Rechnung gestellt. Und der gesamte Kaufpreis ist natürlich auch grunderwerbsteuerpflichtig. Also ich muss dann trotzdem eine normale Grunderwerbsteuer bezahlen. Die einzigen Kosten, die man hier nicht bezahlen muss gegenüber eines normalen Kaufvertrages ist, oder einem normalen Kaufprozess, ist, dass man A, keinen Makler mehr mit dabei hat, wenn kein Makler dabei ist. Manchmal gibt es auch Situationen, wo Makler noch mit im Spiel sind. Das heißt, man hat an der Stelle keine Maklerkosten zu zahlen und ich brauche keinen Notar bezahlen, der den Kaufvertrag beurkundet, weil die der rechtsgültige Vertrag entsteht hier tatsächlich mit dem Zuschlagsbeschluss, dass hier der Zuschlag erteilt worden ist und an der Stelle ist es nicht mehr notwendig, einen Notar aufzusuchen, der also in der Regel ja 1,5% des Kaufpreises nochmal nimmt als Gebühr für die Kaufvertragserstellung, sondern an der Stelle reicht es, dass das Gericht hier den Zuschlag erteilt und da brauche ich dann im Prinzip nur noch die Gerichtskosten bezahlen und nicht mehr den Kaufvertrag extra. Wie geht es dann danach weiter? Irgendwann wird einem dann natürlich der Kaufpreis vom Gericht in Rechnung gestellt. Dort muss man dann entweder selbst den Kaufpreis überweisen oder man spricht halt ab Zuschlag mit der Bank. Also das heißt, wenn man jetzt den Zuschlag dort erteilt bekommen hat, wie läuft es dann bei uns zum Beispiel weiter? Der Interessent kann dann mit dem Zuschlagsbeschluss zu uns kommen. An der Stelle können wir dann verbindlich die Baufinanzierung zur Prüfung geben. Das heißt, dann wird die Objektbewertung vorgenommen und wir können den Kaufpreis, die Bonität des Kunden prüfen mit dem Zuschlag, der ja jetzt erteilt worden ist. Und dann gelten die ganz normalen Rahmenbedingungen. Also das heißt, in der Regel 3 bis 5 Arbeitstage, dann haben wir die Kreditzusage und dann kann die Bank an der Stelle ganz genauso wie sonst auch den Kaufpreis überweisen, nur dass das Geld dann hier an die Gerichtskasse geht, anstatt, so wie es sonst üblich ist, an irgendeine andere Bank oder an den Verkäufer. Ja, jetzt noch vielleicht mein Tipp an der Stelle. Es gibt heute definitiv auch noch die Möglichkeit, im Zwangsversteigerungsverfahren gute Schnäppchen zu machen. Ich würde aber dringend empfehlen, geht nicht blind in so ein Zwangsversteigerungsverfahren rein. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann würde ich euch empfehlen, im Vorfeld schon mal so, ich sag mal, 5 bis 10 Zwangsversteigerungstermine zu begleiten, um einfach mal unterschiedliche Situationen zu erleben. Jeder Zwangsversteigerungstermin ist öffentlich, also das heißt, ihr dürft euch auch als Zuschauer dort einfach reinsetzen. Ihr seid nicht dazu verpflichtet, irgendwie mitzubieten oder müsst da irgendwas mitbringen, sondern ihr könnt einfach als Zuschauer euch in den Saal reinsetzen. Beobachtet mal, wie das Ganze abläuft, welche Besonderheiten da vielleicht auftreten, wie läuft das mit einem Gebot, wie gebe ich ein Gebot ab? Weil wenn ihr dann das passende Objekt gefunden habt, wo ihr sagt, ja jetzt soll es ernst werden, da habe ich ernsthaftes Interesse dran, dann ist es halt ärgerlich, wenn man zum Beispiel dann mit Bargeld zum Termin kommt und der Vorsitzende einem dann sagt, ja tut mir leid, Bargeld können wir nicht annehmen, ihr hättet das Geld vorher überweisen müssen. An der Stelle war einfach der Tag für den anderen Bieter gelaufen und der hatte keine Möglichkeit, dort überhaupt einen Preis abzugeben. Selbst wenn er mich überbieten hätte wollen, hätte er es zu dem Zeitpunkt einfach nicht machen können, weil ihm das Wissen gefehlt hat. Und deshalb würde ich euch dringend empfehlen, im Vorfeld einmal so eine Zwangsversteigerung zu besuchen, um dort einfach die Abläufe kennenzulernen und dass man da ein bisschen vertraut mit wird, damit, wenn es ernst wird, man auf jeden Fall gut vorbereitet ist. Wir können euch an der Stelle natürlich damit unterstützen, indem wir euch im Vorfeld die Budgetplanung anbieten, dass wir einmal reinschauen, bis zu welchem Preis das Ganze finanzierbar wäre. Und dann könnt ihr mit dieser Obergrenze in den Versteigerungstermin reingehen. Ich würde euch auch dringend empfehlen, weil wir hier auch über eine ganze Menge Geld sprechen und das Ganze nicht wie bei eBay, bei einem Kühlschrank oder so ist, dass man dann nochmal 10 Euro mehr bieten kann. Mein Tipp für euch wäre, sich im Vorfeld definitiv eine Obergrenze zu setzen und dann im Prozess nicht emotional zu werden und dort dann einfach nochmal 1.000 Euro mehr zu bieten, sondern man sollte sich im Vorfeld definitiv die Obergrenze setzen und dabei auch stehen bleiben, weil bis zu dieser Obergrenze hat man im Idealfall ja vorher auch die Finanzierung geklärt und dann sollte man nicht emotional werden, weil, wie gesagt, ja auch noch Kostenrisiken entstehen können, weil man nicht weiß, was mit der Immobilie nach der Versteigerung dann noch passiert, ob da noch jemand mit dem Hammer durchläuft oder ähnliches. Und deshalb sollte man da auf jeden Fall konsequent sein in seiner Preisgestaltung, um einfach weitere Risiken zu vermeiden. Wenn man alle diese Risiken im Vorfeld mit einkalkuliert hat, ist das eine super Sache, um noch Schnäppchen machen zu können. Aber wie gesagt, man darf da auch nicht die Risiken unterschätzen und dann einfach blauäugig da reingehen. Lasst es uns gerne wissen, wenn wir euch dabei unterstützen können bei der Zwangsversteigerung. Kommt gerne auf uns zu, nutzt unsere Portale, unseren Immo-Club auch gerne dafür, um euch über Zwangsversteigerungstermine zu informieren. Und wenn wir euch dabei unterstützen können, dann nutzt gerne den Link hier im Podcast, in den Shownotes und vereinbart einfach einen Termin mit uns. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast. Ciao, ciao!